Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Zuerst viele kleine Explosionen und viele verschiedene Brände und dann eine massive Explosion mit einer Druckwelle, die im Umkreis von Kilometern Gebäude zerstört hat.
Ich bin rein, aus reinem Reflex, und das war wohl mein Glück, denn kaum war ich im Haus, kam die Druckwelle, die selbst bei uns noch Scheiben beschädigt und Koffer aus den Schränken geblasen hat, obwohl wir 5 Kilometer vom Hafen entfernt wohnen.
Wir sprechen hier im Podcast zum Update mit einem Reporter in Beirut darüber, wie er die Explosion gestern erlebt hat, und wir wollen natürlich auch wissen, was dieses Ammoniumnitrat eigentlich ist, was zu dieser großen Explosion geführt haben soll. Das hört ihr hier im Update-Podcast am Mittwoch. Ilka Knigge aus unserem Update-Team hat sich heute sehr viele Gedanken über Tee gemacht.
Ja, genau. Ich habe mir jede Menge Videos reingezogen, wie Leute den ihrer Meinung nach den besten Tee zubereiten oder sich über falschen Tee aufregen. Und ich habe mit einem Tee-YouTuber gesprochen. Und das alles, weil es eine Riesendiskussion im Netz über den richtigen Tee gibt, in die sich jetzt sogar WissenschaftlerInnen eingeschaltet haben.
Das gleich hier bei uns. Außerdem sprechen wir über How to Buy Drugs Online. Ich weiß, die Serie heißt anders. Die heißt How to Sell Drugs Online, Klammer auf Fast, Klammer zu. Bei uns geht es um das Kaufen und die Leute, die dahinter stehen. Heute ist in Gießen ein Prozess losgegangen gegen mehrere Hinterleute des deutschlandweit größten aufgeflogenen Drogen-Online-Shops.
Solange das Rauschgift und das Geld noch nicht ausgedruckt werden kann, solange werden wir immer einen Übergang von der virtuellen Welt in die reale Welt haben. Und genau da, wo dieser Übergang stattfindet, da setzt die Kriminalpolizei an.
Wir sprechen mit einem Kripo-Beamten des Drogendezernates, der uns sagt, wie er und seine KollegInnen im Online-Drogenmilieu ermitteln. Das alles im Podcast zum Update vom 5. August 2020.
Deutschlandfunk Nova.
Das sind schon krasse Videos von der Explosion in Beirut, die wir heute zu sehen bekommen. Verstörend, schlimm, wie massiv die Druckwelle in einem großen Radius rund um den Hafen Gebäude und auch Autos zerstört und viele Menschenleben fordert. Laut einem Regierungssprecher sollen Tonnen von Ammoniumnitrat explodiert sein. Die Substanz kann zur Herstellung von Düngemitteln verwendet werden, aber auch für die Produktion von Sprengstoff. Laut Regierungsangaben aktuell 113 Tote, mindestens 4.000 Verletzte und viele, viele werden noch vermisst. Rund 250.000 Einwohner sind wohl durch die Explosion obdachlos geworden, stand Mittwochabend. Wir sind safe, aber geschockt. Das hat gestern der Korrespondent des Schweizer Rundfunks getwittert. Pascal Weber heißt der Mann. Er lebt und er arbeitet in Beirut. Hallo Pascal.
Guten Abend.
Pascal, wie hast du die Explosion gestern erlebt?
Wir waren zu Hause. Wir mussten ja nach unserer Ankunft am Wochenende erst noch 48 Stunden in Quarantäne verbringen. Und ich war auf dem Balkon und habe mit meinem Sender telefoniert, mit Zürich, mit dem SRF, als plötzlich alles zu beben begann. Ich bin rein, aus reinem Reflex, und das war wohl mein Glück. Denn kaum war ich im Haus, kam die Druckwelle, die selbst bei uns noch Scheiben beschädigt und Koffer aus den Schränken geblasen hat, obwohl wir 5 Kilometer vom Hafen entfernt wohnen.
Das Rote Kreuz sagt heute, die Suchaktion, die geht weiter nach Opfern. Die Zahlen könnten noch steigen. Wie ist denn die aktuelle Lage?
Es werden tatsächlich immer noch sehr viele Menschen vermisst. Die Leute sind verzweifelt und viele haben gestern alles verloren. Ihr Zuhause, ihr Geschäft, ihre Existenzgrundlage, aber auch Angehörige. Und bei vielen Menschen, mit denen wir heute gesprochen haben, ist eine Mischung von Wut und Ohnmacht spürbar. Ich meine, der Libanon erlebt eine beispiellose politische und wirtschaftliche Krise. Es gibt Leute, die nichts mehr zu essen haben. Die Covid-Krise konnte man eben noch irgendwie stemmen. Und jetzt kommt noch diese Katastrophe hinzu. Das Land befindet sich nicht am Rande des Kollapses, es ist mittendrin.
Über die Ursache und die Gründe, da wird ja noch spekuliert. Aber du schreibst in einem Tweet, wenn das stimmt, dass eine große Menge hochexplosiver Chemikalien seit Jahren da im Hafen lagert, ungeschützt, dann ist das ein Verbrechen, durch das viele Unschuldige ums Leben gekommen sind. Was weiß man denn bisher?
Es scheint tatsächlich so, dass eine große Ladung Ammoniumnitrat im Hafen gelagert wurde. Die hat man vor Jahren von einem Schiff beschlagnahmt. Und wieso sich diese Ladung jetzt entzündete und explodierte, das weiß man noch nicht. Der TV-Sender Al Jazeera, der zitierte heute Briefe der Hafenbehörden, die offenbar mehrmals andere Stellen auf diese Ladung aufmerksam gemacht haben. Das heißt, die Behörden wussten, was da im Hafen von Beirut lagerte. Und sie wussten auch, wie gefährlich das war. Trotzdem hat man nichts unternommen.
Aber kann denn ein Anschlag ausgeschlossen werden?
Das ist natürlich immer das Erste, was einem hier in Beirut durch den Kopf ging, auch uns gestern. Aber nach jetzigem Stand der Erkenntnisse, ja, kann das ausgeschlossen werden.
Wie reagiert denn der Libanon auf diese Katastrophe?
Es geschieht das, was immer in solchen Situationen geschieht. Die Menschen räumen auf, versuchen irgendwie wieder Normalität herzustellen. Wie schnell das geschieht, das überrascht mich immer wieder, sei es in Syrien, im Irak oder jetzt auch hier in Beirut. Und was man spüren kann auf der Straße ist, nebst der Wut auf die korrupten Behörden, auf die korrupten Eliten, ist eben auch eine riesige Solidarität untereinander. Die Menschen kommen raus, nehmen die Schaufel in die Hand und helfen einander.
Und Hilfe wird wahrscheinlich auch gebraucht, internationale Hilfe. Wer bietet was an?
Da bieten sehr viele internationale Länder bieten ihre Hilfe an. Der Libanon wird mit dieser Katastrophe alleine nicht fertig werden. Der Hafen von Beirut ist komplett zerstört. Und der Libanon, der muss mehr oder weniger alles importieren. Benzin, Gas, Weizen vor allen Dingen. Die Weizenvorräte, die reichen noch für etwa anderthalb Monate. Momentan liegen 4 Schiffe mit Weizen vor Beirut und können nicht anlanden, können nicht gelöscht werden. Also da kommen Engpässe auf das Land zu. Medizin ist knapp. Ohne Hilfe von außen wird es der Libanon kaum schaffen.
Pascal Weber, Korrespondent des Schweizer Rundfunks in Beirut. Wir sprechen gleich hier im Update in Deutschlandfunk Nova über dieses Ammoniumnitrat, diesen Stoff, der da im Hafen der libanesischen Hauptstadt explodiert sein soll.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Düngemittel oder Sprengstoff, die Chemikalie Ammoniumnitrat, die soll der Grund für die gewaltige Explosion in Beirut im Hafen gewesen sein. 2750 Tonnen von dem Zeug sollen in einer Halle im Hafen gelagert worden sein und wir fragen uns, was ist das für ein Stoff? Darüber sprechen wir mit der Chemikerin und Wissenschaftsjournalistin Andrea Hoferichter. Andrea, Ammoniumnitrat ist ein Salz, wie wird das hergestellt?
Ja, die Herstellung, die ist kein Hexenwerk. Das ist recht einfach. Grob gesagt mischt man da Salpetersäure und Ammoniak zusammen und dann erhält man als Ergebnis so kleine Salzkristalle, so ähnlich wie bei Kochsalz. Essen sollte man die natürlich eher nicht.
Der Stoff wird als Düngemittel eingesetzt, aber ist anscheinend ja auch hochexplosiv. Was lässt den Stoff so explosiv werden?
Ja, an sich explodiert Ammoniumnitrat nicht so ohne weiteres. Also da muss schon ein äußerer Zündfunke her oder Temperaturen höher als 300 Grad Celsius. Und dann passiert Folgendes. Ammoniumnitrat zerfällt dann quasi in die Einzelteile, in Stickstoffgas, in Sauerstoffgas und Wasser, das bei diesen hohen Temperaturen dann auch gasförmig ist. Und diese Gase fordern unheimlich viel Volumen ein und sind dann für diese massive Druckwelle verantwortlich.
Jetzt heißt es ja, das wurde im Hafen ohne Sicherheitsvorkehrungen gelagert. Was sind denn überhaupt die Sicherheitsvorschriften bei so einem Stoff?
Ja, also Ammoniumnitrat sollte man immer fern von jeglichen Zündquellen lagern und auch von Wärmequellen und brennbaren Stoffen.
Und diese Chemikalie, wenn die jetzt der Grund für die Explosion war, dann wäre das ja tatsächlich nicht die erste Katastrophe. Auch in Texas, in Toulouse, da hat es schon mal Explosionen im Zusammenhang mit dem Stoff gegeben. Weißt du, was da passiert war?
Ja, also in Texas ist offenbar eine Menge von über 2000 Tonnen Ammoniumnitrat auf einem Schiff explodiert. Vorausgegangen war eben ein Brand auf dem Schiff, der das dann ausgelöst hat. Dabei sind fast 600 Menschen ums Leben gekommen. In Toulouse waren es nicht ganz so viele. Da war der Brand auf einer Deponie eines Düngemittelwerks ausgebrochen und da gab es unter 100 Tote. Auch in Deutschland haben wir ja auch Beispiele dafür. In einem BASF-Werk wurde 1921 versucht, dieses Salz, was mit Wasser aus der Luft gerne verklumpt, mit Dynamit auseinanderzusprengen. Und das scheint oft gut gegangen zu sein, aber in diesem Fall ist es völlig daneben gegangen und es gab leider eben auch über 550 Tote.
Bei Anschlägen wird der Stoff schon mal verwendet oder wir haben auch schon mal gehört, dass Leute sich das Zeug in Mengen beschafft haben und dann auch damit aufgefallen sind und gemeldet wurden. Wir wollen jetzt keine Anleitung geben, aber wie wird es denn als Sprengstoff eingesetzt?
Ja, damit man das als Sprengstoff nutzen kann, muss man natürlich einen Zündsatz dazu tun. Dann erst explodiert eben Ammoniumnitrat. Und das hat eben vor 25 Timothy McRae in Oklahoma gemacht und hat da eben eine Autobombe gebastelt und einen Van explodieren lassen. Und auch der Attentäter von Oslo, Anders Breivik, hat eben aus Ammoniumnitrat mit einer zündfähigen Mischung eine Autobombe gebastelt.
Und als Dünger ist das dann komplett unbedenklich?
Unbedenklich würde ich jetzt nicht sagen, aber die Düngemittel, die sind natürlich nicht pures Ammoniumnitrat. Die werden immer gemischt mit Kalk zum Beispiel und manchmal auch mit anderen stickstoffhaltigen Substanzen, damit sie eben nicht explodieren können. Dennoch müssen sie eben auch gesichert gelagert werden und fern von Zündquellen. Bedenklich bei dem Einsatz als Düngemittel ist eher die Auswirkung, wenn zu viel gedüngt wird, dass die Pflanzen nicht alles aufnehmen können, dann leidet unter Umständen die Umwelt.
In Deutschlandfunk Nova Chemikerin und Wissenschaftsjournalistin Andrea Hoferichter über Ammoniumnitrat, der Stoff, der in großen Mengen wohl in Beirut im Hafen zu der riesigen Explosion geführt haben soll.
Deutschlandfunk Nova Update.
Damit fing alles an.
Hey guys, so I get a lot of questions about hot tea. So today I wanted to show you what this American girl likes as hot tea.
Und dieser Satz hier hat dann alles zum Eskalieren gebracht.
Put some water in a cup. Heat your water in the microwave. Add a few teaspoons to your hot water. Give it a little stir. And that's what I like for hot tea.
Ja, die TikTok-Userin Michelle postet ein Video davon, wie sie sich ihren Tee zubereitet. Michelle kommt aus North Carolina, lebt aber im Vereinigten Königreich und los geht die Diskussion. Zahlreiche Britinnen und Briten kommentieren, lasst mich das mal im Namen aller Briten sagen, wir erzittern. Bei sowas, schreibt eine. Und nach ewigem Hin und Her über die richtige Zubereitung von Tee und darüber, ob Teewasser in der Mikrowelle warm gemacht werden darf oder ein absolutes No-Go ist oder nicht, das hat sich jetzt einige Wochen hochgeschaukelt und die Wissenschaft hat sich jetzt eingeschaltet. Was die Forschenden dazu sagen und was ihr über Teewasser wissen solltet, das hat heute Ilka Knigge aus dem Update-Team für euch recherchiert. Ilka, also nochmal für alle, an denen die Sache jetzt vorbeigegangen ist in den vergangenen Tagen und Wochen. Warum wurde diese Diskussion so riesig?
Ja, es haben sich einfach viele über die Art und Weise, wie Michelle ihren Hot Tea macht, aufgeregt. Also nicht nur die Tasse in der Mikrowelle ist da ein Thema, sondern auch ihre relativ verrückte Mischung an Zutaten, also die Mixta Instant Tea mit Instant Soft Drink, dann ganz viel Zucker, Zimt, Nelken. Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe alle, bei denen sich dann in dem Moment der Magen umdreht, wenn sie das dann da sehen. Und als dieses Video immer bekannter wurde, kamen dann Prominente dazu, die sich geäußert haben. Und zwar die britische Botschafterin in den USA, Karen Pierce. Die hat ein Video auf Twitter geteilt, in dem erklärt wird, wie es dann richtig geht mit dem Tee. Spoiler, nicht mit der Mikrowelle. Und daraufhin hat sich dann auch der US-Botschafter in Großbritannien gemeldet, Woody Johnson. Und der hat ein Video von sich selbst gepostet, in dem er, wie er sagt, American Coffee zubereitet, auch Instant-Kaffee. Also am Ende des Tages ein großer Heißgetränke-Kampf. Und nun haben sich eben Forschenden der University of Electronic Science and Technology of China eingeschaltet mit einer Veröffentlichung in der Fachzeitschrift AIP Advances. Und diese Veröffentlichung, die trägt den Titel The Problem with Microwaving Tea.
So, und was sagen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler? Was ist das Problem bei Mikrowellentee?
Das Problem ist, das Wasser wird nicht gleichmäßig erhitzt. Also was im Wasserkocher oder einfach mit einem Topf auf dem Herd dann schon der Fall ist. Und zwar, weil bei einem Wasserkocher das Wasser von unten erwärmt wird und durch Konvektion, also dadurch, dass das erhitzte Wasser von unten nach oben steigt und kaltes Wasser dann nach unten nachrutschen kann und wieder heiß wird und so weiter, gibt es eben eine gleichmäßige Erhitzung. Und in der Mikrowelle, da existiert eben überall das elektrische Feld, aber das Wasser wird an der Oberfläche, also am Glasrand oder am Tassenrand, ein bisschen schneller warm. Und das warme Wasser, das bleibt eben oben. Es gibt da keine Konvektion. Und am Ende hast du eben eine Tasse mit einem ungleich warmem Wasser. Und die Temperatur bei Tee, das ist ja so eine relativ große Philosophie.
So, jetzt komme ich und sage, kann man doch einfach umrühren.
Ja, jetzt kommst du und sagst, kann man machen, sag ich, ja, kann man auch machen. Aber das Forschungsteam, das sich jetzt in diese Diskussion eingemischt hat, die arbeiten an einem anderen Hilfsmittel, damit das Teewasser in der Mikrowelle erwärmen doch gut klappt. Die haben so eine Glastasse entwickelt mit oben so einer Silberumrandung drum. Die soll dafür sorgen, dass das elektrische Feld oben reduziert wird, sodass das Wasser oben etwa gleich schnell warm wird wie unten.
Und jetzt mal für alle, die sich mit ihrem Tee so richtig Mühe geben wollen. Welche Temperatur war nochmal gut? Für welchen Tee und warum?
Also es geht hauptsächlich um den Geschmack bei der Temperatur. Klar, dann kommt noch sowas dazu, wie mögliche Keime werden dann auch abgetötet. Aber bei den genauen Temperaturen, da fangen dann auch schon die unterschiedlichen Meinungen an. Also ich habe heute mit Jürgen gesprochen von den Tea Addicts. Der verkauft Tee und hat zusammen mit einem Kollegen einen Tee-YouTube-Channel. Und der sagt eigentlich, man soll die Temperatur so wählen, dass es einem selber schmeckt. Also man kann ja zum Beispiel auch bitteren Tee mögen. Trotzdem habe ich so eine kleine Faustregel aus ihm rauspressen können.
Grüner Tee um und bei 80 Grad, weißer Tee oder ein Oolong. Also Oolongs sind so halb- oder teiloxidierte Tees, irgendwo zwischen grün und schwarz. Also bei weißem Tee und Oolong kann man so sagen um und bei 90 Grad und für einen schwarzen Tee Richtung 100 Grad.
Bei einem Schwarztee, da machen sich dann auch noch 5 Minuten Ziehzeit gut, denn da ist es so, dass in den ersten Minuten das Tein abgegeben wird und danach dann die Gerbstoffe im Tee und die wirken beruhigend auf den Magen-Darm-Trakt, sorgen aber eben auch für diesen bitteren Geschmack. Und Grüntee ist eben so der Tee, bei dem die meisten über die Temperatur sprechen und streiten.
Wegen der Bitterstoffe auch, oder?
Ja, da geht es darum, dass gewisse Geschmacksnuancen durch zu heißes Wasser verloren gehen können. Aber auch da hat Jürgen noch einen Tipp.
Je kälter das Wasser, desto schlechter kann der Tee sein, sag ich mal. Also eine gute Teequalität kann häufig kochendes Wasser oder fast kochendes Wasser ab, egal was es für ein Tee ist.
Ich gehe trotzdem mal davon aus, dass wir wahrscheinlich alle nicht so mega viel Geld in Tee investieren. Und dann lohnt sich vielleicht doch der Temperaturcheck.
Wie kann ich denn die Temperatur messen, ohne da jetzt ein Thermometer reinstecken zu müssen, wenn ich keinen fancy Teewasserkocher habe?
Ja, du kannst das Wasser aufkochen lassen im Wasserkocher und dann eben warten. Und da gibt es dann leider auch so ein bisschen unterschiedliche Angaben dazu, wie lange du warten musst. Ich habe mich mal im Netz schlau gemacht. Lebensmittellexikon.de schreibt zum Beispiel 1 bis 2 Minuten warten, dann bist du so bei 80 Grad, 3 bis 4 Minuten für 70. Das könnte aber auch eher so für eine Tasse Tee hinhauen. Jürgen von den Tea Addicts, der sagt, wenn du eine Kanne machen willst, dann solltest du eher rechnen, so pro Grad 1 Minute. Das würde dann eigentlich heißen, für 70 Grad eher so eine halbe Stunde warten einplanen. Er selbst, der kocht das Wasser aber nicht erst auf im Wasserkocher, sondern der hat so eine Fühltechnik.
Wenn ich so mit der Handaußenseite so an den Wasserkocher rangehe und da so von außen ganz vorsichtig immer dagegen tippe, ab 70 Grad fängt es an, unangenehm zu werden.
Also er hat einen Edelstahl-Wasserkocher, kann man zu Hause, wenn man auch so einen hat, ja vielleicht mal testen.
Teetemperaturen, wie man sie erreicht, ist eine riesige Philosophie. Mikrowelle ist da eher nicht so beliebt. Nach einer riesigen Diskussion im Netz hat ein Forschungsteam gesagt, wieso.
Deutschlandfunk Nova. Update.
How to sell drugs online, Klammer auf, fast, Klammer zu. Vor kurzem ist die 2. Staffel der Serie bei Netflix gestartet. Da geht es ja um 2 Schüler, die aus ihrem Kinderzimmer heraus einen sehr erfolgreichen europaweiten Online-Drogenshop starten. Solche Online-Stores für Drogen, die gibt es aber eben auch im echten Leben. Vor dem Landgericht in Gießen, da hat heute ein Prozess gegen mehrere Hinterleute des deutschlandweit größten aufgeflogenen Drogenshops begonnen. Die Angeklagten, die sollen die Plattform Chemical Revolution betrieben haben, im Darknet, aber auch im ganz normalen Internet. Und die Betreiber sollen kiloweise Amphetamin, Cannabis, Ecstasy, Kokain gehandelt und dadurch etwa 1 Million Euro in Bitcoins eingenommen haben. Ist das wirklich so einfach, Drogen übers Netz zu kaufen und zu verkaufen? Wir sprechen mit jemandem, der sich mit dem Online-Drogenhandel gut auskennt, weil er dort ermittelt. Mit Jörg Beiser sprechen wir, Leiter des Drogendezernates des LKAs Bayern. Hallo Herr Beiser.
Grüß Sie, Herr Günther.
Herr Beiser, wie leicht oder wie schwer ist es denn, übers Internet an Drogen zu kommen?
Das kommt auf die Fähigkeiten des jeweiligen, der über Computer bestellen will, an. Es gibt da Darknet und es gibt da Clearnet. Und über das Clearnet kommt man sehr, sehr leicht dran. Und über die Darknet-Funktionen kommt man relativ leicht dran.
Läuft dann die Bezahlung immer, ja, ich sag mal, über den anonymen Weg Bitcoins oder andere Kryptowährungen?
Ja, auch das ist wieder abhängig von dem kriminellen Service, der geboten wird. Also wenn es um harte Drogen geht, wenn es um andere Kriminalitätsfelder geht, wo man möglichst seine Spuren verwischen will, dann wird oftmals über Kryptowährungen abgebucht, wobei man da natürlich eine ziemlich hohe Volatilität in den Werten hat, ne, die ja natürlich den einen oder anderen auch zum Überlegen bringt. Im Clearnet ist es total einfach. Wenn Sie heute Haschischkauf eingeben, in Google zum Beispiel, ne, dann kriegen Sie jede Menge Angebote von Webseiten, bei denen Sie, ob es jetzt Rauschgift ist oder neue psychoaktive Substanzen, also diese Chemical Research Produkte locker bestellen. Das läuft dann genauso wie bei eBay oder Amazon. Sie haben einen Warenkorb, sie legen da rein und sie bestellen dann. Und das wird dann aber per Nachname verkauft. Das heißt, der Postbote kommt, bringt kassiertes Geld ein und sie haben ihre Ware auf dem Tisch.
Aber das müsste man doch verfolgen können, oder? Das Geld wird einkassiert, das muss ja irgendwo hingehen.
Ja, genau. Sie sagen, es sind jetzt neuerdings auch die Wege, die wir gehen hier in Bayern. Und wir sind gerade dabei, dass wir das, sagen wir mal, ganz bundesweit zum Modell machen wollen. Wir steigen bei den Finanzen ein. Es ist einfach wichtig, dass wir den Motor, das Schmieröl für den Motor der Kriminalität einziehen, sage ich mal, naja, und das sind die Gelder. Das heißt, wir versuchen, an die Konten und dann auch an die Gelder ranzukommen und die einzufrieren und wegzunehmen.
Sie haben die Logistik angesprochen. Also das Zeug kommt dann einfach per Paketdienstleister. Es gibt einen Fall aus Bayern, an dem Sie uns die Geschäftsabwicklung vielleicht beispielhaft schildern können, damit wir das besser verstehen.
Das war unser Ermittlungsverfahren Speer. Wir haben damals eine Festnahme getätigt von einem Mann, der innerhalb von 2 Monaten und regelmäßig in diesen 2 Monatsabständen über 100 Kilogramm dieser giftigen Substanzen, die man im Clearnet bestellen kann, hergestellt und verkauft hat. Und pro 100 Kilogramm Charge haben die Organisationen, die dahinter stehen, 8 Millionen Euro eingefahren, bei einer Investitionssumme von ungefähr 6.000 Euro. Wow. Die Ermittlungsschritte im Einzelnen mit den jeweiligen Festnahmen, die sie daraus ergeben haben, haben eine Organisationsstruktur zum Vorschein gebracht, die sie mit einer normalen Firma, mit einer Handelsfirma vergleichen lässt. Sie haben Administratoren, die die Webseite aufbauen, betreuen. Sie haben Kundenbetreuer. Sie haben die Hersteller, die praktisch dieses Zeug anmischen. Sie haben diejenigen, die die Abpackungen machen. Sie haben Finanzagenten, die ihren Namen und ihre Identität für die Konten, die entsprechend genutzt werden, zur Verfügung stellen. Sie haben aber auch Geldkuriere, die praktisch von Bundesland zu Bundesland fahren und da dort mit Geld im Koffer praktisch zu den Zentralen fahren und das Geld da dort abliefern. Das geht sogar so weit, dass wir Vertragsangebote und Verträge gefunden haben, die in nichts dem sauberen Wirtschaftsablauf und den legalen Firmen hintansteht oder nachsteht. Also mit Urlaubsanspruch, 30 Tage, mit der Verpflichtung, keine Geheimnisse rauszugeben, weil man sonst gegebenenfalls Geheimnisverrat begeht und lauter so Dinge. Und diese Organisation, die bestand aus über 50 Leuten, war aber lediglich ein Teilstrang des im Ausland sitzenden Hauptorganisators, der mehrere dieser Stränge jeweils wieder organisiert hat. Also wir hatten gemeint, wir haben tatsächlich einen großen Schlag gemacht und haben vielleicht sogar die Versorgungssituation auf dem NPS-Markt in dem Fall ein bisschen zum Erliegen gebracht. So zumindest nach den Eigeneinschätzungen dieses Mischers, der das produziert hat. Aber das war mitnichten so, das ging munter weiter.
Das heißt, es ist echt schwer für Sie als Polizei mit Ihrer Arbeit dagegen vorzugehen, ohne jetzt zu viel zu verraten von Ihren taktischen Ermittlungen. Aber wie gehen Sie denn als Polizei vor?
Im Rauschgiftbereich läuft es immer auf selbe raus. Wir haben die Telefonüberwachung, das ist die Observation. Irgendwann kommt man auch auf die Leute, die irgendwo das Zeug versenden müssen, denn man muss immer eins wissen. Solange das Rauschgift und das Geld, das hier Rolle spielt, noch nicht ausgedruckt werden kann, solange werden wir immer einen Übergang von der virtuellen Welt in die reale Welt haben. Und genau da, wo dieser Übergang stattfindet, sowohl in die eine als auch die andere Richtung, da setzt die Kriminalpolizei an. Und es gelingt uns mit der Zeit immer besser. Und ich bin davon überzeugt, dass wir irgendwann einmal dieses Thema in den Griff kriegen werden. Zumindest nicht abgeschalten. Also es wird immer diesen Onlinehandel geben, aber die Täter dürfen sich nicht mehr so sicher fühlen, wie bislang sie sich sicher gefühlt haben.
Wie die Polizei gegen den Online-Drogenhandel vorgeht, das habt ihr gehört von Jörg Beiser, Leiter des Drogendezernats des Landeskriminalamtes Bayern.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Am Samstag, da gab es ja eine große Demonstration in Berlin mit etwa 20.000 Leuten, die gegen die Pandemiepolitik der Bundesregierung demonstriert haben. Es sind alle möglichen Menschen mitgelaufen, aber eben auch Verschwörungsmythiker oder auch Rechtsradikale. Masken wurden kaum getragen. Nicht nur dafür gab es scharfe Kritik. Und einer, der am Samstag auch auf der großen Demo war, ist Yoshiko Saibu. Profispieler, Basketballer beim Bundesligaverein Telekom Baskets Bonn. Zumindest bis gestern war er da Spieler. Der Verein hat ihm nämlich fristlos gekündigt. Als Begründung nennt der Verein unter anderem seine Teilnahme an dieser Demo am Wochenende und dass er eben dort keine Maske getragen hatte. Yoshiko Saibu, der wiederum spricht von einem Schlag ins Gesicht der Meinungsfreiheit. Ist da was dran? Unser Reporter Timo Nikolas hat sich gefragt, wie viel kontroverse Meinung ein Sportverein aushalten muss.
Ich habe gestern einen Anruf bekommen, dass mir fristlos gekündigt wurde, weil ich privat an einer Demonstration in Berlin teilgenommen habe.
Yoshiko Saibu nimmt auf Instagram Stellung zu seiner Kündigung. Am Wochenende hatte er ein Foto von sich und seiner Freundin gepostet, bei einer Demo, die von Menschen organisiert wurde, die leugnen, dass es eine Corona-Pandemie gibt.
Und ich möchte auch sagen, es gibt keine Pandemie.
Die Unterzeile des Bildes, Think for yourself, denke selbst nach.
Weil ich bin Basketballspieler, aber in erster Linie bin ich ein Mensch. Ein Mensch, der ein Recht auf eine freie Meinung hat.
Sein Verein, der Basketball-Bundesligist Telekom Baskets Bonn, hat sich auch zu der Entlassung geäußert. In einer Pressemitteilung schreibt er, Yoshiko Saibu sei ein permanentes Infektionsrisiko. Uns gegenüber sagt Sportmanager Michael Wichterich, es sei am Wochenende durchaus eindeutig geworden, dass der Spieler Hygienevorgaben nicht eingehalten habe und seine gesammelten Äußerungen der letzten Monate würden darauf schließen lassen, dass er es in Zukunft auch nicht tun werde. Kann man, rein rechtlich gesehen, einen Sportler überhaupt feuern, weil er auf einer Anti-Corona-Demo mitgelaufen ist und keine Maske getragen hat? Womöglich ja, sagt Roland Nasse, Fachanwalt für Sportrecht.
Weil da habe ich mit Sicherheit eine arbeitsvertragliche Verpflichtung, eben meine Gesundheit zu erhalten, meine Leistungsfähigkeit zu erhalten oder zu fördern. So, und das ist, unterscheidet den Mannschaftssportler, der in einem Arbeitsverhältnis steht, von uns beiden.
Der Verein bestätigt uns, dass es Klauseln in den Verträgen der Spieler gibt, die sicherstellen sollen, dass sie ihre Gesundheit nicht gefährden. Für Rechtsanwalt Roland Nasse ist das Verhalten des Spielers womöglich sogar vereinsschädigend.
Ich kann mich jetzt auf solchen Veranstaltungen nicht rumtreiben, weil die Gefährdung, dass ich mir das Virus einhandle, viel zu groß ist. Und ich dann auch noch andere anstecke und ich also krank und nicht leistungsfähig werde. So, diese Verpflichtung ist eine treue Verpflichtung des Sportlers als Arbeitnehmer gegenüber seinem Verein. Und die sollte er nicht verletzen, andernfalls eher zumindest Kündigungsmöglichkeiten heraufbeschwört.
Trotzdem ist er sich nicht sicher, ob die Vertragsauflösung vor Gericht standhalten würde. Die Hürden für eine fristlose Kündigung seien auch im Sport sehr, sehr hoch. Sollte ein Verein überhaupt einen Spieler feuern, der eine kontroverse, eine schwer erträgliche Meinung hat?
Was die Reaktion des Vereins angeht, so muss ich sagen, überrascht die mich erstmal in ihrer tatsächlich Konsequenz. Das ist ein ziemlich harter Schritt.
René Schlott ist Historiker, Autor und publiziert zur Meinungsfreiheit. Er findet, das, was Yoshiko Saibu getan und gesagt hat, müsse ein Sportverein aushalten können.
Ich habe gesehen, dass der Sportler dazu auch ein Bild auf seinem Instagram-Account gepostet hat. Und auf diesem Bild ist er zu sehen ohne den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz. Das stellt eine Ordnungswidrigkeit dar nach dem Berliner Bußgeldkatalog. Sonst kann ich nur erkennen, dass er sein verfassungsmäßiges Grundrecht auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit wahrgenommen hat. Und das sollte man doch wirklich gut auseinanderhalten, diese beiden Grundbestandteile. Und das müssen wir aushalten, auch wenn uns das nicht gefällt, was die andere Seite sagt.
Etwas anders sieht das der Kommunikationswissenschaftler Erik Wallis. Natürlich dürfe jeder seine Meinung frei äußern. Er sollte dann aber auch damit rechnen, Gegenwind im Job zu bekommen, wenn er die Werte des Arbeitgebers nicht mehr mitträgt.
Ich arbeite bei Greenpeace und angenommen, ich gehe jetzt zu Aldi und kaufe dort die Steaks und das Fleisch, was da aus der Massentierhaltung kommt. Ne? Und dann setze ich mich dahin, mache eine schöne Facebook-Story oder Instagram-Story und sage, Mensch, das ist das beste Fleisch, was ich je gegessen habe. Das ist nicht authentisch. Ne? Da kann ich von meinem Verein, von meiner NGO oder vom Unternehmen, für das ich arbeite, eigentlich gar nicht mehr authentisch kommunizieren.
Damit die Basketballliga im September beginnen kann, hat sie ein Hygienekonzept ausgearbeitet, an das sich alle Mitwirkenden halten müssen. Wer sich nicht daran hält, der gefährde die Glaubwürdigkeit, die Ernsthaftigkeit des Konzepts und damit auch den Verein, sagen zum Beispiel die Baskets Bonn. Und Erik Wallis sieht das ähnlich.
Und wenn dann ein Spieler rausgeht und sagt, na, alles halb so wild und ich trage keine Maske, das gefährdet letztendlich die Sicherheit von Menschen. Und insofern finde ich schon, dass das für so einen Verein ganz, ganz relevant ist, zu gucken, dass die Spieler da auch mitziehen.
Yoshiko Saibo hat bisher nicht auf unsere Anfrage reagiert. Aber sein Ex-Verein stellt sich wohl schon mal auf einen Rechtsstreit ein. Dann wird vermutlich dort entschieden, wer zumindest auf juristischer Ebene Recht hat. Yoshiko Saibo oder die Telekom Baskets Bonn.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.